Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hört die Worte unseres Herrn Jesus Christus, mit denen er uns auch heute Morgen unseren Glauben stärken will und uns neu lehren will über Dinge, die wir vielleicht schon wissen. Wir hören dazu Johannes 10, die Verse 1 bis 21. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden und um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten: Er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten: Das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister, die letzten beiden Ich-Bin-Worte Jesu handelten erstens davon, dass wir nach unserem Messias als unserem geistlichen Brot verlangen sollten, weil nur er den Lebenshunger unserer Seele stillen kann. Und als zweites haben wir von Reinhard gehört, offenbart sich Jesus als das ultimative Licht. Er ist in die Welt gekommen, in die finstere Welt, damit wir durch ihn die Wahrheit über ihn und die Welt erkennen. Und nun folgt seine Erklärung darüber, was er als Messias und warum und wie er es tut. Jetzt erklärt er seinen Jüngern, was ihn so besonders macht als Brot und als Licht. Und nun deutet er auch an, wie er als Messias uns Menschen retten wird. Und dafür erzählt er nun in den ersten 6 Versen ein Gleichnis über sich und sein Verhältnis zu seinem Volk. Aber beim Erklären des Gleichnisses bleibt er in der Ausdrucksweise des Gleichnisses und bezieht nun das Bild von der Tür und dem Hirten auf sich. Aber warum bleibt er selbst bei seiner Erklärung in dieser bildlichen Ausdrucksweise? Normalerweise erklärt er doch dann, was bedeutet. Und warum nutzt er diese Bilder überhaupt von der Tür und von dem Hirten? Hätte er nicht einfach sagen können, ich bin der Messias? Die Antwort ist wieder einmal viel einfacher als angenommen, aber dafür ist es wiederum wichtig, den Kontext dieses heutigen Predigttextes zu wissen und den Kontext, den wir auch in der Lesung gehört haben. Aus den Versen, die dem Predigttext nämlich vorausgehen, haben wir gehört, dass sich unser Herr gerade wieder einmal mit den Pharisäern auseinandersetzen musste. Denn Jesus hatte wieder einmal ein Wunder vollbracht. Aber diesmal kein Wunder, was auch ein anderer Gottesmann hätte machen können. Nein, dieses Mal war es ein Wunder, welches nur der Messias tun konnte. Man spricht in solchen Fällen von einem sogenannten messianischen Wunder. Denn Jesus hatte einen Blindgeborenen geheilt, sodass er wieder sehen konnte und an Jesus als den Sohn Gottes glaubte. Es ist nun mal etwas anderes, wenn man bereits vorher sehen konnte und wieder das Augenlicht erlangt, oder wenn man überhaupt das erste Mal Augenlicht geschenkt bekommt, weil er blind geboren war. Aber weil die Pharisäer Jesus als Messias ja bereits in ihrem Herzen und ihrer Meinung nach verworfen hatten, brauchten sie eine andere Erklärung für dieses messianische Wunder. Für sie durfte es kein messianisches Wunder sein, sonst hätten sie ihn ja als Messias anerkennen müssen. Und das wollten sie nicht, weil Jesus durfte nicht der Messias sein. Für sie war Jesus kein Heiliger, sondern ein Sünder, wie sie es in Kapitel 9, Vers 24 gegenüber dem Geheilten gesagt hatten. Aber dann fühlten sie sich noch mehr von Jesus gereizt, als dieser auch noch in Johannes 9, Vers 39 zu ihnen sagte: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Das bezogen die Pharisäer nun zu Recht auf sich selbst und waren natürlich empört darüber, dass sie blind sein sollten. Das konnte natürlich nicht sein, da sie doch als die geistlichen Leiter des Volkes sehend sein müssten. Für die Pharisäer wieder nur ein Grund mehr, Jesus durch ihre spöttische Frage, sind denn auch wir blind, als Lügner darzustellen. Aber Jesus dreht wieder einmal den Spieß um und sagt ihnen nun zuerst, dass sie die eigentlichen Lügner sind, nicht er. Weil sie tatsächlich geistlich blind sind und darüber keine Buße tun, sondern eher das Gegenteil behaupten. Deshalb behalten sie auch ihre Sünde, sagt Jesus. Aber das Problem ist noch viel größer. Denn nicht nur sie selbst gehen als Blinde in die Irre, nein, durch ihren Hass gegen Jesus führen sie auch das Volk in die Irre. Und Jesus warnt sie, dass sie dadurch dem Volk, also der Herde Gottes, wie Jesus es hier im Gleichnis sagt, das Heil rauben. Und unser Herr nutzt nun wieder einmal eine solche provokative Situation nach einem besonderen, nämlich einem messianischen Wunder, um durch das Gleichnis in unserem Predigttext aufzuzeigen, dass er tatsächlich der Messias ist. Und was das nun im Genauen heißt. Das heißt nämlich zunächst, dass niemand anderes als Jesus selbst seine Herde aus der Welt zusammensammelt. Darum heißt mein erster Punkt auch, Jesus sammelt seine Herde. Unser Herr spricht im ganzen Predigttext direkt die Pharisäer an. Daher spricht er im Gleichnis auch von Räubern und Dieben, mit denen er natürlich die Pharisäer meint. Denn sie wollen ihn nicht als Messias anerkennen, obwohl sie doch die Wunder gesehen haben, die nur ein Messias tun kann. Und weil sie nicht an den wahren Messias glauben, ist ihre Art und Weise, dem Volk zu begegnen und sie zu lehren, falsch und böse. So wie Räuber, die die Schafe von ihrem eigentlichen Besitz wegführen wollen, böse sind, weil sie sich selbst für die neuen Besitzer halten. Aber Jesus macht klar, dass ihn sein erwähltes Volk, seine Schafe, erkennen werden. Aber wie tun sie das eigentlich? Natürlich, weil sie die Stimme des wahren Hirten erkennen. Ihr vertrauen sie und ihr folgen sie. Aber warum kann Jesus von sich behaupten, dass sie ihre Stimme kennen, seine Stimme kennen? Stehen etwa seine Worte im Alten Testament? Hat er etwa Abraham und Mose berufen, auf den sich die Pharisäer so sehr berufen? Oder hat er Israel als sein Volk erwählt und aus Ägypten gerettet und durch die Wüste hindurchgeführt und sie bewahrt und zu seinem Volk erzogen, wie der große Prophet Mose es zum Zeugnis aufgeschrieben hat? Die Pharisäer haben in Johannes 9, Vers 28 behauptet, dass sie ja Moses Jünger sind. Warum sollten sie nun Jesus folgen? Wieso sollte Jesus größer sein als Mose? Ganz einfach, weil tatsächlich Jesus bei all dem, was ich bereits aufgezählt habe, beteiligt war. Sein Name ist zwar nicht namentlich im Alten Testament genannt, aber wir lesen von ihm, wenn zum Beispiel die Rede ist von dem Arm Gottes, von der rechten Hand Gottes, die Gottes Willen ausführt im Alten Testament. Und, das kann man auch erkennen, das können auch wir heute noch erkennen, nämlich indem wir die Worte und Taten von Jesus mit den Worten und Verheißungen Gottes im Alten Testament vergleichen. Und wenn wir das tun, werden wir feststellen, dass Jesus im gleichen Geist spricht wie Gott im Alten Testament. Und zur Bestätigung für die Wahrhaftigkeit seiner Worte führt er nun Zeichen aus. Johannes nennt sie Zeichen, nicht Wunder, weil sie auf ihn hinweisen sollen. Es sind Zeichen, die ihn als den wahren, verheißenden Messias bestätigen, die nur ein Messias tun konnte. Wer aber die Worte des Alten Testaments und damit die Stimme des göttlichen Hirten kennt, der würde sie eigentlich auch bei Jesus wiedererkennen. Eigentlich, weil es die Pharisäer nicht getan haben, obwohl sie das Alte Testament sehr gut kannten. Nur ein kurzer Zwischenbemerkung. Die Moslems behaupten, dass all diese Verheißungen im Alten Testament, die wir auf Jesus beziehen, sich eigentlich auf Mohammed beziehen. Und sie glauben, dass die Christen das umgedeutet haben und die Juden es verzerrt haben. Zurück zum Text. Ein Beispiel für einen Hirten, der seine Herde ruft. Mein Schwiegervater, langjähriger Landwirt, als ich mit ihm einmal auf die Weide gegangen bin, um seine Kühe umzuweiden, von der einen grünen Weide, die abgefressen war, zur anderen, wo noch saftiges Gras stand. Da fuhren wir raus und öffneten nur eine Stelle des Zauns und die Kühe standen aber wo ganz anders. Nun, mein Schwiegervater saß im Auto und ich fing an, die Kühe zu rufen mit seinem klassischen Ruf, den ich schon kannte. Komm, Kolbe, 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 komm! Aber nichts passierte, bis ich wieder zu ihm sagte, du musst aussteigen. Er hatte eben was mit dem Fuß, er konnte nicht. Dann stieg er aus und dann rief er mit seiner Stimme, die nicht so kräftig ist wie meine. Er ist schließlich schon etwas älter als ich. Aber die Kühe hörten sie, erkannten sie und kamen sofort angerannt, weil sie seiner Stimme vertrauten. Und ich fragte ihn einmal, Liegt es an den Worten oder ist das Plattdeutsch, was du hier sagst? Und er sagte, nee, das ist kein Plattdeutsch. Es kommt gar nicht darauf an, was ich sage, sondern bei mir kommt es darauf an, dass ich immer die gleichen Worte sage, die wiedererkannt werden und meine Stimme. Und so ist das auch bei Jesus. Das Bild ist also absolut aus der Realität gegriffen. Und im übertragenen Sinne müsst ihr darauf achten, ob das, was der Prediger hier vorne sagt, ob ein anderer oder ob ich, ob das wirklich mit dem Wort Gottes in der Bibel übereinstimmt. Denn nur durch Gottes Wort ruft Gott wirksam Menschen zu sich. Und bei unserem göttlichen Hirten ist das noch einmal viel spezieller, auf eine viel speziellere Art und Weise als bei meinem Schwiegervater. Wie er Menschen zu seinem Volk ruft und versammelt, denn er ruft persönlich. Er ruft uns beim Namen, wie er hier in Vers 3 sagt. Und so ging es auch dem Blindgeborenen in dem Beispiel, was vor unserem Predigttext steht. Den Jesus persönlich ansprach in Kapitel 9, 35, fragt er ihn dann, ob er an den Sohn Gottes glaubte. Der ehemals Blinde erkannte, dass sich in Jesus tatsächlich die alttestamentlichen Verheißungen erfüllten. Das bezeugt er dann auch den Pharisäern gegenüber. Und daher fing er auch an den Sohn Gottes, an Jesus als den Messias zu glauben. Er war eines dieser Schafe, die Stimme ihres Hirten erkannten und ihr folgten. Aber das tat er nicht, weil er auf die glorreiche Idee gekommen war, sich Jesus zuzuwenden und ihm um Hilfe zu bitten, wie das Kranke an anderer Stelle in einem anderen Kontext getan haben. Nein, an ihm will unser Herr deutlich machen, dass er seine Herde ganz persönlich aus dem Volk der Juden zunächst erwählt. Das Volk, das eigentlich im ganzen Gottesvolk war und generell einfach durch die Blutsverwandtschaft zu Gott gehörte. Aber wie man an den Pharisäern merkt, bedarf es eben mehr. Man gehört nicht einfach nur so zur Herde, weil man Jude ist. Es bedarf mehr. Und so ist das auch heute noch, wenn man zum Beispiel in der Gemeinde groß wird oder christliche Eltern hat, als Christ erzogen wird. Es bedarf des wirksamen und persönlichen Rufens unseres Namens durch unseren Herrn und ewigen Hirten Jesus Christus. Eine reine Mitgliedschaft in der Gemeinde reicht da nicht aus, rein aus Tradition. Es ist Jesus, der unseren Namen kennt und uns so ruft, dass wir durch sein Wort erkennen, dass er tatsächlich unser Hirte ist. Durch sein Wort werden uns die Augen geöffnet und so werden wir von der Wahrheit überzeugt. Wie der Blindgeborene sind nämlich alle Menschen geistlich blind und bedürfen der Hilfe Christi. Er hat es damals durch die Wunderheilung der Augenöffnung bewiesen, dass er es ist, der auch uns unsere geistlichen Augen öffnen kann. Das Volk Israel sollte nicht mehr von falschen und geistlich Blinden geführt werden, die die Herde raubten und irreführen wollten, sondern sie sollten nun dem wahren Hirten folgen. Aber nicht nur aus dem Volk der Juden, sondern aus allen Nationen beruft Jesus seine Jünger zu seinem wahren Volk. Und deswegen sagt er in Vers 16, und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, also aus dem Volk der Juden, auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und so ist Jesus zum Hirten aller Schafe seiner Gläubigen aus allen Nationen geworden. weil er uns zu einem neuen Volk versammelt hat. Und dieses Werk hat er vor 2000 Jahren begonnen und er führt es bis heute weiter fort. Er versammelt ein Volk, bei dem deine ethnische Herkunft und dein gesellschaftlicher Status oder dein Reichtum oder deine Gesundheit oder dein Alter oder dein Geschlecht nicht mehr entscheidend sind. Es zählt nur noch, ob Jesus dich beim Namen ruft und ob du seiner Stimme als die deines Hirten folgst und sie erkennst und ihr gehorchst. Und mir geht es wie den Schafen in Vers 5. Einer anderen Stimme möchte ich nicht folgen, möchte ich nicht gehorchen. Einer anderen Stimme als dem Evangelium aus der Bibel. Und das sollten wir auch dieses Jahr nicht tun, einer anderen Stimme folgen. Und so sollte das unser Motto sein für dieses Jahr wiederum, dass wir nur der Stimme Gottes in seinem Wort folgen. Aber es kann sein, dass jemand nun meine Worte hier heute früh hört, aber nicht begreift, weil er vielleicht meine Worte zwar versteht, aber nicht weiß, wovon ich hier überhaupt rede. Und so ging es auch den Pharisäern in dem Gleichnis, was Jesus erzählte und dann in Vers 6 aufklärte. Und darum fing Jesus nun an, das Gleichnis mit den gleichen Bildworten noch weiter auszumalen. Er sprach absichtlich weiter so auf bildliche Gleichnisweise, weil er ja wusste, dass seine Schafe ihn auf jeden Fall verstehen werden. Und der Rest sollte das nicht. Schließlich wollte er noch eine Weile in Ruhe seine Jünger ausbilden. Er wollte noch nicht, dass es jetzt zum Eklat, zu einem Aufstand kommt unter dem Volk. Deswegen wollte er, dass nur seine Jünger ihn verstehen und die anderen eben nicht. Und als erstes nahm er nun das Bild der Tür und darum heißt mein nächster Punkt, zweitens, Jesus ist die rettende Tür zum ewigen Leben. Nachdem er nämlich deutlich gemacht hat, dass er es ist, der seine Herde sammelt, erklärt er nun in den Versen 7 bis 10, warum er die Herde sammelt. In Vers 9 sagt er darum, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das heißt also, nur wer an Jesus glaubt, wird gerettet werden. Sonst leider keiner. Wenn wir uns die Welt und die Vielzahl der Religionen und Weltanschauungen ansehen, dann ist das ganz schön erschreckend, finde ich, oder? So viele Menschen suchen ihr Heil Jahr ein, Jahr aus, irgendwo anders als bei Christus. In einem Radio-Hit, der sehr bekannt ist, heißt es, hör auf die Stimme, hör auf dein Herz, hör, was sie sagt. Und diese Haltung, die begegnet uns heute überall. Wir werden von der Welt aufgefordert, mehr auf unser Herz zu hören. Und ich sage mehr auf unser verderbtes Herz. Wir werden aufgefordert, mehr auf unsere Gefühle und auf unsere innere Stimme zu hören, als auf das tausende Jahre alte Zeugnis der Bibel. Ja, solche Leute meinen, dass die Bibel veraltet ist und nicht mehr so wortwörtlich zu nehmen ist, verstanden werden sollte, wie wir es hier tun. Das sei nicht mehr zeitgemäß, das ist überholt bei all den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir heute scheinbar haben. Aber damit haben sie sich von den verschiedenen Räubern und Dieben dieser Zeit fangen lassen. Und sie sind dem Zeitgeist verfallen. Oder wurden von Irrlehrern dazu verführt, ihr Lebensglück auf eine andere Art und Weise zu finden. Auf einer anderen Weide als der unseres Herrn. Aber unser Herr sagt ganz deutlich, Nur wer ihm glaubt, wird durch ihn, wie durch eine Tür, zum himmlischen Vater gelangen. Alle anderen Türen führen leider auf den Weg in die Hölle und die ewige Verdammnis. Das hört sich jetzt grausam und gemein an. Aber so hat es der Retter der Menschheit beschlossen. Und das ist die einzige Bedingung, die er an unser Heil geknüpft hat. Wir müssen nichts Großartiges tun, nichts Großartiges leisten und selbst den Weg der Erleuchtung durch Meditation oder Loslösung von der Welt und von den Genüssen der Welt und durch Selbstkasteiung finden. Nein, wir müssen nur an Jesus glauben. Das klingt so einfach, aber es ist doch so schwer für die Menschen. Wir müssen glauben, dass er der Sohn Gottes ist und uns tatsächlich retten kann. Wenn wir das tun, dann schreiten wir symbolisch gesprochen durch Christus wie durch eine Tür zum Vater. Und das Gleiche verspricht Jesus in Johannes 14, Vers 6 auf ganz ähnliche Weise. Dort sagt er: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und dass Jesus sich symbolisch mit einer Tür vergleicht, kommt nun nicht von irgendwo. Denn Gott hat bereits zuvor die Tür als ein wichtiges Zeichen der Rettung gebraucht. Vielleicht fällt es dem einen oder der anderen jetzt schon ein. Ich meine natürlich das Beispiel aus der Geschichte im Exodus, als das Volk aus Ägypten befreit wird. Und da kam die letzte und grausamste Plage in der Nacht, als der Engel, der Todesengel, der Engel des Herrn von Haus zu Haus zog und die erstgeborenen Kinder zur Strafe für den Ungehorsam der Eltern tötete. Aber es gab auch eine Rettung vor dieser Strafe, denn jeder, der in dieser Nacht zuvor das Blut des Passahlammes an die Pfosten und an den Rahmen seines Hauses gestrichen hatte, bei dem ging der todbringende Engel vorüber. Es hing also vom Gott wohlgefälligen Zeichen an der Tür ab, ob der oder die Erstgeborene überlebt oder nicht. Und auch der Prophet Jesaja sprach von der Tür, die zum Schutz verschlossen werden sollte, in Jesaja 26, Vers 20. So geh nun, mein Volk, in deine Kammer und schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. So wird uns auch Jesus zum Schutz vor dem Zorn Gottes, wenn wir zu ihm im Glauben eingehen. Wir brauchen kein Opferblut mehr an unsere Türen streichen, sondern für uns tritt Jesus schützend ein. Auch vor allen anderen Feinden wie Wölfen und Räubern, die uns seine Schafe stehlen wollen. Das gilt auch für uns, auch in diesem Jahr. Bei allen schrecklichen Nachrichten, die wir schon in den ersten Tagen des Jahres gehört haben. Aber das verspricht er uns in Vers 10, nicht nur das, als Christi Herde können wir nicht nur durch ihn eingehen unter dem Schutz des Vaters, wir können auch wieder hinausgehen auf die beste Weide, die es gibt. Das heißt nicht, dass es uns immer gut gehen wird, und dass uns alles gelingen wird in diesem neuen Jahr. Aber wir werden dennoch das Leben im Überfluss haben. Warum? Weil wir das ewige Leben haben. Denn dazu sind wir geschaffen worden. Danach sollen wir uns sehnen. Und deswegen wünschen wir uns auch so sehr ein langes und friedliches und zufriedenes und fröhliches Leben. Voll Liebe und Erfüllung, und wir wünschen uns ein gesegnetes neues Jahr jedes Mal zum Jahresbeginn.
Ja, so sind wir geschaffen, darauf sind wir angelegt, das ist vollkommen normal. Aber das können Menschen im Herzen eben nur von Christus bekommen, nirgendwo anders. Aber warum können wir das eigentlich nur bei Christus bekommen? Nun, das macht unser Herr im nächsten Punkt deutlich, wenn er von sich als dem guten Hirten spricht und uns erklärt, wie er unser Leben rettet und uns Leben im Überfluss geben kann. Und darum heißt der letzte Punkt meiner Predigt, drittens, Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben opfert. Nun, in den Versen 11 bis 21, da stecken viele Dinge, über die man im Einzelnen predigen könnte. Wie zum Beispiel Vers 16. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Allein dazu könnte man eine Predigt in Bezug auf die Weltmission halten. Aber ich möchte mich heute auf das Wesentliche beschränken und das Wesentliche zur Beantwortung unserer am Anfang gestellten Fragen an den Text heute Morgen. Die Antworten finden wir in Vers 11 und Vers 14 bis 15. Zuerst sagt Jesus in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Auch diese Metapher nimmt Jesus aus dem Alten Testament. Wir haben es in dem Votum aus Psalm 23 auch schon gehört. Aber auch im Numeri 27, ab Vers 15 sagt Mose, und Mose redete mit dem Herrn und sprach, der Herr, der Gott, der allem Fleisch den Lebensodem gibt, wolle einen Mann über die Gemeinde einsetzen, der vor ihnen aus- und eingeht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Seht ihr, wie diese Worte, die damals dem Josua galten, ja, dem Namensvetter von Jesus, sich auch auf Jesus bezogen werden können. Und in Hesekiel 34, die Verse 2 bis 4, da warnt Gott die falschen Lehrer Israels, genauso wie Jesus in unserem Predigttext. Hört selbst, dort heißt es, Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Und ein paar Verse später im gleichen Kapitel sagt Gott über sich selbst, wieder im Einklang mit den Worten Jesu, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten retten, wohin sie zerstreut wurden, an dem nebligen und dunklen Tag. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen und werde sie weiden auf dem guten Weiden, will ich sie weiden. Ach, und werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Merkt ihr, weshalb Jesus also sagen kann, wer die Stimme des Hirten kennt und hört, der wird sie auch wiedererkennen? In der Lesung haben wir es im Psalm 23 auch von dem göttlichen Hirten gehört. Und so gibt es noch weit mehr Stellen im Alten Testament, die in dieser Art und Weise zu uns sprechen. Ihr seht also, wie die Worte Jesu mit dem Alten Testament, mit den Worten Gottes übereinstimmen. Aber nun zurück zum Predigttext. Weiter in den Versen 14 und 15. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Unser Herr ist anders als ein schlechter Hirt oder ein Mietling, dem die Herde gar nicht selbst gehört und der bei den ersten Gefahren und Schwierigkeiten gleich aufgibt und die Flucht ergreift. Jesus beweist, dass er wirklich der gute Hirte ist. Er hat es bewiesen. Er hat bewiesen, dass tatsächlich von ihm im Alten Testament die Rede ist. Unser Herr liebt jeden Einzelnen von uns, so wie er seinen Vater liebt. Er ist es, er ist mit jedem Einzelnen von uns, mit seiner weltweiten Herde, so eng verbunden, wie er es mit seinem Vater ist. So wenig, wie er sich von seinem Vater trennen könnte, weil er doch eins mit ihm ist, so wenig kann er sich von uns, seinem Volk, trennen. Und daher gab er sein Leben für uns, um uns so retten zu können. Denn nur durch seinen Tod konnte er unsere Sünden bezahlen und uns vor dem ewigen Tod bewahren. Aber ist das nicht eigentlich schlecht, wenn der Hirte für sein Leben aufgibt für die Herde? Was passiert denn dann mit den Schafen, die alleingelassen sind, könnten wir uns fragen. Dann scheinen wir wieder schutzlos den Wölfen ausgeliefert zu sein und den Räubern, oder? Aber unser Hirte ist eben wiederum kein menschlicher, sondern ein göttlicher Hirte. Er wird vom Vater für seinen Gehorsam geliebt, gerade weil er sein Leben aus Liebe für uns gab. Aber weil er Gottes Sohn ist, kann er eben nicht nur Leben geben und das Augenlicht geben, sondern er kann auch das Leben wieder nehmen. Und so kann er in Vers 18 sagen: Niemand nimmt es von mir, das Leben, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Sein Opfer war freiwillig, und weil er Vollmacht über das Leben hat, konnte er es auch wieder nehmen. Natürlich ganz in willentlicher Harmonie mit dem göttlichen Vater. Weshalb es an anderer Stelle heißt, dass der Vater ihn auferweckt. Und weil er sein Leben als ein freiwilliges und schuldloses und perfektes Opfer gegeben hat, hat es erstens für alle Sünden der Menschen gereicht und zweitens musste er deswegen nicht im Tod verbleiben. Der himmlische Vater sandte ihn auf die Erde, um für uns zu sterben. Und weil er gehorsam blieb bis zum Schluss, erweckte der Vater ihn auch wieder zum Leben. Und deswegen müssen wir nun keine Angst haben, dass unser Hirte nicht mehr da ist oder am Kreuz gestorben ist. Wir brauchen keine Angst haben vor den Feinden der Herde, denn unser Hirte erlebt. Und er beschützt uns tagtäglich und auch in diesem Jahr. Auch wenn wir ihn nicht sehen können. Und das, er wird es tun, alle Jahre, bis er wieder zurückkehren wird, ein letztes Mal. Und deswegen können wir auch in diesem Jahr mutig und getrost sein, wie Gott uns dazu immer wieder auffordert in seinem Wort. Und wir können mutig und getrost ein- und ausgehen im Leben, in dieser Gemeinde, in unserem Zuhause. Denn er beschützt uns und er gibt uns Leben im Überfluss. Auch wenn das manchmal anders aussieht als wir es von der Welt kennen oder wir uns es wünschen. Und zum Leben im Überfluss, als ganz natürliche Reaktion, gehört nun, dass wir unseren Herrn anbeten und ihn in unserem Leben und im Sterben verherrlichen. Durch das, was wir tun, durch das, was wir denken und das, was wir sagen. Und das tat nämlich auch der blindgeborene Mann, den Jesus geheilt hatte. Er wusste, dass Jesus nicht von einem Dämonen besessen oder verrückt war, wie sich einige Leute in Vers 20 Jesu Vollmacht erklärten. Er wusste, dass er seinem Retter gegenüberstand, dem Sohn Gottes, der eins ist mit dem Vater und der Vollmacht hat, Leben zu geben und Leben wieder zu nehmen. Und deshalb fiel er auch vor Jesus nieder und fing an, ihn anzubeten. Und das lasst uns ihm gleich tun. Heute und in diesem Jahr und allen Jahren und Tagen, die noch kommen werden. Und der Friede Gottes, der all unsere Vernunft übersteigt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.